No Guts, No Glory. Der Podcast rund um die Themen Biohacking, Sport und Darmgesundheit. Mit Simone Krumhofer und Alex Antonitsch.
Ja, hallo. Endlich wieder mal im gewohnten Setting. Ich freue mich sehr. Kitzbühel war cool, aber jetzt steigen wir wieder ein in unseren alten Workflow und sprechen über spannende Themen, die uns interessieren. Hallo Alex.
Hallo Simone, servus. Ja, Kitzbühel war sehr intensiv, also nicht nur der Podcast die ganze Woche, aber auch mega interessant und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe extrem viel Feedback bekommen, gerade über unseren Podcast mit dem Roman Ostermann. Und ich glaube, wir werden ja deswegen auch heute da ein bisschen anschließen, gerade die Fragen über, wie schaut das dann mit Schmerzmitteln aus, was ein richtiges Thema war, mit Medikamenten aus. Und da hast ja du mich auf eine Studie aufmerksam gemacht, die sagt, es gibt unerwartete Nebenwirkungen, die Medikamente verursachen und eigentlich wirklich ziemlich krasse Auswirkungen auf unser Mikrobiom bzw. Darmgesundheit haben. Medikamente, die wir zum Teil alle kennen, manche Leute auch nehmen müssen, muss man auch fairerweise dazu sagen. Und vielleicht erzählst du uns mehr über diese Studie. Wenn ich was nicht verstehe, obwohl ich es jetzt schon gelesen habe, werde ich natürlich gleich nachfragen.
Ja, also auch mein Feedback zu Kitzbühel war extrem positiv. Also vor allem eben dieser Podcast mit dem Roman Ostermann, also mit dem Turnierarzt, der ja auch aufmerksam gemacht hat, dass man ja grundsätzlich auch weiß, dass zum Beispiel manche Schmerzmittel den Heilungsverlauf von Sehnen und Bändern negativ beeinflussen, was ja eigentlich ein Wahnsinn ist. Und im Zuge dessen haben wir uns ja dann darauf committed, dass wir gesagt haben, ja gut, ich weiß ja, dass ganz viele verschiedene Medikamentengruppen, also diese großen Arzneistoffe, auch wenn sie nicht als Antibiotika gelten, einen enormen Einfluss auf unser Mikrobiom haben, und zwar keinen allzu positiven. Und du hast diese Studie schon angesprochen, auf die ich mich da beziehe. Das ist Meyer et alterer Nature-Publikation aus 2018, wo man sich quasi wirklich angeschaut hat. Das waren 1197 zugelassene Medikamente, darunter eben Antibiotika und nicht antibiotische Wirkstoffe. Und da hat man doch erkannt, dass man sehr achtsam sein sollte, auch bei quasi Medikamenten, die jetzt nicht wirklich antibiotisch wirken sollten oder wo man das als primären Endpunkt quasi hat. Und vor allem eben hinsichtlich der Nebenwirkungen, die dann auch oft darmspezifisch sind und vor allem langfristig eben einen negativen Einfluss auf unser Mikrobiom haben, also auch zu Dysbiosen führen und so weiter. Und das zentrale Ergebnis war eigentlich, dass 24% der getesteten Nicht-Antibiotika dennoch das Wachstum von mindestens einer Bakterie in einem Art mit sich bringen. Und besonders betroffen sind da zum Beispiel Protonenpumpeninhibitoren, die wir als sogenannten Magenschutz kennen, sehr oft mit verschrieben oder mit empfohlen während Schmerzmittelgabe.
Kann das sein, dass ich das schon mal gehabt habe, wo sie vermutet haben, zu viel Sodbrennen, Reflux?
Ja, genau.
Aber das habe ich relativ schnell weglassen.
Also. Ja, genau. Auch hier wird das, werden diese Protonenpumpenhemmer oder Inhibitoren sehr gerne empfohlen. Warum? Was machen die? Die heben den pH-Wert im Magen, also damit der Magen quasi nicht so sauer ist, und haben, also deswegen werden sie auch teilweise als Magenschutz quasi tituliert, quasi während starken Medikamentengaben einen schützenden Effekt auf die Magenschleimhaut. Und das ist in der kurzfristigen Anwendung durchaus sinnvoll. Also wenn man sagt, man hat da jetzt 7 oder 10 Tage, wo man wirklich starke Schmerzmittel nehmen muss, nach einer Operation, nach einem chirurgischen Eingriff, wie auch immer. Aber vor allem diese langfristige Einnahme, wie ja sehr häufig leider vorkommt, das ist dann auch für unser Mikrobiom wirklich negativ behaftet. Aber das ist jetzt nur quasi eine Gruppe. Wir sprechen da auch über Diabetes, also Medikamente bei Diabetiker.
Dann weißt du, was ich so interessant finde, weil ich frage ja immer dann, wenn du mir was schickst, dann kriege ich das, dann lese ich das durch, dann frage ich noch einmal meinen Dr. Google. Und dann habe ich gefunden, die Studie war zwar 2018, aber erst vor ein paar Wochen hat das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung einen Artikel publiziert, eben mit unerwarteten Nebenwirkungen, wie gängige Medikamente krankheitserregend den Weg ebnen. Und das war eine Aussendung von der Uni in Tübingen. Also auch etwas, wo ich dann sage, okay, da vertraue ich jetzt. Also nicht irgendeiner Zeitung, die das geschrieben hat, sondern wirklich etwas, wo sich auch auf das bezogen wird. Was meine Frage ist, gut, wenn ich jetzt ein Medikament nehme, lese ich mir mal so relativ schnell diese Nebenwirkungen durch. Erwähnt wird das nirgends, oder? Dass jetzt irgendein Schmerzmittel Auswirkungen auf Mikro- oder Darmgesundheit hat, oder wird das erwähnt? Weil im Normalfall, wenn ich jetzt das Medikament komplett durchlese, dann nehme ich es eh nicht mehr, weil so viel drinsteht, was alles passieren kann. Aber wird darauf hingewiesen, weiß man das, wenn du einem Arzt sagst, nimm es daneben, aber irgendwas anders zum Schutz wie beim Antibiotikum, dass du dann ein Omnibiotik 10 kriegst, oder ist das bisher gar kein Thema, diese Nebenwirkungen? Ich meine, das ist immerhin 2018 war die Studie.
Ja, 2018 war die Studie, aber das ist trotzdem auch im wissenschaftlichen Zeitkontinuum durchaus quasi vorgestern. Das heißt, das ist sehr neue Erkenntnis. Und ja, in den meisten Fällen gibt es da leider keine Parallelempfehlung, wie sie mittlerweile, Gott sei Dank, beim Antibiotika, also quasi immer ein Probiotikum, im Idealfall ein Omnibiotik 10 zu jedem Antibiotikum zu empfehlen. Das ist ja wirklich auch schon angekommen in der medizinischen Community. Aber was diese restlichen Wirkstoffgruppen betrifft, da bin ich noch eher skeptisch, dass das wirklich auch so eine große, breite Durchdringung erfahren hat. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass wir heute auch drüber sprechen, weil natürlich der mündige Patient in Zukunft da auch wirklich sehr viel selber in der Hand hat und einfach Eigenverantwortung übernehmen muss, weil dazu muss man sich ja dann wirklich auch Gedanken machen, ob es nicht in vielen Fällen Sinn macht, sein Darmmikrobiom parallel zu einer klassischen Medikation auch positiv zu unterstützen.
Das heißt aber, wann immer ich etwas nehmen muss, also im Normalfall sagt man ja, bitte nicht so schnell zu irgendwelchen Medikamenten greifen. Ja. Ich kenne aber auch Leute, die ja mal nach einer schweren Nacht zu was greifen, damit schnell wieder fit sein. Aber im Normalfall, wenn du was brauchst, also vor allem Schmerzmittel, weil die Schmerzen zu groß sind, oder irgendetwas gegen Entzündungen, dann solltest du parallel schon schauen, wie schütze ich mein Darm oder mein Mikrobiom in dem Fall?
Ja, also in vielen Fällen wird das natürlich Sinn machen. Ich meine, wenn das jetzt nach der durchzechten Nacht das Kopfweh ist, das einen plagt und das Ibuprofen am Nachttisch liegt in der Früh, dann denke ich, ist das, wenn das einmal im Jahr vorkommt, noch nicht der große Schadensanrichter. Aber wenn wir natürlich jetzt darüber sprechen, dass ich eine Operation am Knie hatte und wirklich 3 oder 4 Wochen durchgehend mehrmals am Tag ein Schmerzmittel brauche, weil einfach sonst mein Alltag nicht zu bewältigen ist, dann würde ich mir da wirklich Gedanken drüber machen. Also auch hier, die Dosis macht das Gift, aber wir sehen eben schon, und diese Studie, die war jetzt nicht auf irgendwie eine Langzeitgabe konzentriert, sondern da hat man wirklich gesehen, wie schnell auch quasi der Effekt messbar ist oder gesehen werden kann. Und der ist relativ sofort messbar. Also derjenige, der sich wirklich immer was Gutes tut, der achtet sehr gut auf sein Mikrobiom und natürlich parallel zur Medikamentengabe umso wichtiger, denke ich.
Wow. Also da muss ich jetzt sagen, das habe ich eh schon in der Vorbereitung gesehen, wenn ich nur mich jetzt hernehme oder die Zeit meiner Karriere, ich habe eine Zeit Voltaren fast täglich genommen, weil ich einfach eine Zeit noch spielen wollte, weil wichtige Sachen angestanden sein. Und irgendwann habe ich das definitiv im Darm gespürt, ja. Aber das war über Monate. einfach, dass ich irgendwie das noch in den Griff kriege. Danach habe ich trotzdem operiert werden müssen. Aber wir haben ja gemerkt, wie wir mit dem Roman geredet haben, dass ja das ein Riesenthema ist. Und da geht es ja jetzt um die klassischen Verletzungen, die jeder Sportler, die für jeden sichtbar sind. Ob das Bänderverletzungen sein oder irgendwelche Brüche oder sonst was. Oder, aber da geht es um Sachen, die man wahrscheinlich am ersten gar nicht so wahrnimmt. Ja, weil es steht ja auch, dass ja da Effekte eintreten, die aber nicht eigentlich beabsichtigt sind bei diesen Medikamenten. Also diese Off-Targets-Effekte, vielleicht kannst du das einmal erklären, weil Off-Target heißt, dass es nicht zielgerichtet wahrscheinlich passiert ist, oder?
Genau, also das sind Effekte, die quasi gar nicht beabsichtigt sind, aber unser Mikrobiom trotzdem massiv beeinflussen. Also wie eben bei diesen Wirkstoffklassen, wie sie auch beim Voltaren in die Schmerzmittelkategorie quasi hineinspielt. Und was bedeutet das für uns auch in der Zukunft? Einerseits natürlich auch, wenn wir jetzt an die Produktentwicklung und Medikamentenentwicklung denken, dann müssen natürlich solche Effekte zukünftig auch viel, viel stärker berücksichtigt werden. Das ist total wesentlich, weil wir hier natürlich auch vor einem Paradigmenwechsel stehen. Also bislang war ja der Fokus primär quasi die Zielstrukturen im Körper systemisch zu erfassen. Also was soll das Medikament machen? Aber wenn diese quasi Nebenwirkungen, wie zum Beispiel auf das Mikrobiom, so wesentlich sind, dann haben die natürlich auch langfristig einen systemischen Einfluss, zum Beispiel eben auch auf die Schmerzwahrnehmung. Dafür sind ja auch wieder Bakterien, Darm-Hirn-Achse ganz maßgeblich mit verantwortlich. Oder die Wundheilung, Darm-Leber-Achse, Entzündungswerte, die dann zum Beispiel eine Wunde schlechter heilen lassen. Das alles hat ja im Darm so den Dreh- und Angelpunkt, ist zentral im Darm zu Hause. Und wenn wir das quasi immer stückweise reduzieren, also diese Vielfalt an Bakterien im Darm, die uns ja gesund halten, dann wird das natürlich irgendwann mit einem gesunden Leben oder mit einem erfüllten Leben nicht mehr zu vereinbaren sein. Das muss uns einfach bewusst sein und deswegen ein Arzneimittel, das das Mikrobiom schädigt, schwächt langfristig unser Immunsystem, fördert Entzündungen und das ist natürlich, wenn wir jetzt auch an gesundes Altern denken, absolut negativ behaftet.
Wow. Also für mich ist es sehr heftig, wenn ich dann lese, einige Medikamente wirken auf unsere Darmbakterien ähnlich wie Antibiotika, was du gesagt hast. Sie hemmen oder töten bestimmte Arten der Bakterien ab, die wir brauchen, die guten. Wie weiß ich, welche Medikamente das sind? Das ist ja, das weiß ich ja jetzt gar nicht, außer ich kontaktiere die, die die Studie gemacht haben. Weil die haben ja über 1000 Wirkstoffe, nehme ich an, getestet, nicht Medikamente. Aber das ist ja dann, also wenn ich jetzt hergehe, Frauen, die teilweise das während dem Zyklus Medikamente zu sich nehmen, regelmäßig. Ja, Leute, die schon irgendeine Grippe im Anzug fühlen, nehmen irgendwas regelmäßig. Ja, du hast selber gesagt, Psychopharmaka werden regelmäßig teilweise verschrieben. Ja, sogar bei Kindern werden teilweise regelmäßig Medikamente. Wie kann ich da sicher gehen, dass ich nicht mein Mikrobiom schädige? Oder kann ich schützend immer, wenn ich ein Medikament nehme, schon was nehmen oder hilft das dann gar nicht, wenn ich nicht weiß, was es abtötet?
Naja, so ganz einfach ist es ja nicht. Ich meine, zur ersten Frage, damit ich alle Fragen, die da jetzt verpackt waren, beantworte, zur ersten Frage, naja, diese Studien, also es ist eine Nature-Publikation, also die ist ja für jedermann zugänglich. Also grundsätzlich kann sich jeder die Arbeit antun, dass zum Beispiel zu suchen und dann, wir verlinken natürlich die Studie auch gern und ich wäre auch diesmal wirklich auch gern so ein bisschen eine Kurzzusammenfassung schreiben, wo auch die wichtigsten Wirkstoffklassen aufgelistet sind, weil natürlich ist das ein wesentlicher Fakt. Wir sehen was in einer wissenschaftlichen Studie, da wurde quasi eine Hypothese aufgestellt und die wurde quasi geprüft. Und dann gibt es ein Ergebnis. Und dann ist immer die Frage, was passiert mit dem Ergebnis? Also wie kommt jetzt eben der Otto-Normalverbraucher zu dieser wichtigen Information? Und da sehe ich uns natürlich dann auch ein bisschen in der Verantwortung, weil wenn man so etwas liest und sieht und dann auch prüft, ist diese Studie relevant, ist das eine gut methodisch aufgestellte Studie, dann kann man auch drüber sprechen, so wie wir das jetzt machen. Und dann ist natürlich in weiterer Folge immer auch die Frage, ich meine, ich mache sehr viel Fortbildungen im ärztlichen Bereich, da versucht man sowas natürlich auch einfach mal plakativ darzustellen und ich sehe die Aha-Erlebnisse. Also ich habe das in den letzten 2 oder 3 Vorträgen immer wieder mal auch angeschnitten, habe 1, 2 Folien dazu gehabt und das ist natürlich auch im Fachbereich enorm wesentlich, dass wir darüber sprechen, dass wir es darstellen und dann eben auch Lösungen liefern. Und dazu deiner nächsten Frage, was kann man denn dann tun? Was macht denn da Sinn, wenn ich nicht genau weiß, welche Bakterien werden da abgetötet oder welche werden in ihrem Wachstum gehemmt? Was macht da Sinn? Brauche ich da quasi dann eine genaue Liste, wann ich was nehmen muss? So weit sind wir da noch nicht, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber also wenn wir jetzt schauen, dieses klassische Probiotikum zum Antibiotikum ist der Goldstandard einfach ein Omnibiotik 10. Stärkste Studienlage, hochevident. Dann würde ich auch ganz klar in die Empfehlung mit einem Omnibiotik 10 reingehen, weil wir hier einfach diese Regulationsmechanismen, die über Medikamente dann diesen Einfluss, diesen negativen Einfluss aufs Mikrobiom nehmen, am besten abfedern kann.
Dazu noch 2 Fragen. Wenn ich ein Antibiotikum kriege, dann passiert es sehr oft, dass ich vom Arzt gleichzeitig kriege, jetzt Omnibiotik 10 zu nehmen. Das heißt, irgendwen muss ja das auch eingefallen sein, dass es dort wirkt. Warum kann man das nicht bei den Medikamenten auch machen, dass die Ärzte dann was empfehlen, weil sie die Studien nicht kennen oder das nicht wissen oder weil es noch nicht State of the Art ist.
Ja, genau, weil wir noch nicht so weit sind. Ich meine, das sind so die ersten quasi Studien, die dazu publiziert werden. Und wie soll ich sagen, also einen Nobelpreis hat die Frau Dr. Professor Meyer leider nicht bekommen für diese Erkenntnislieferung. Aber eigentlich, und da sind wir wieder in was bekommt Aufmerksamkeit und wie wichtig ist das für auch wirtschaftliche Interessen wahrscheinlich, da muss man ganz klar sagen, ja, das wissen wir jetzt und jetzt müssen wir drüber reden, jetzt müssen wir es auch in die Lehre implementieren und integrieren. Und auch vielen ist ganz ehrlich auch die Wichtigkeit des Mikrobioms noch nicht so bewusst. Wir sind da jetzt auch in unseren Gesprächen ja schon sehr weit und da gibt es die Diskussion gar nicht mehr, ja, was macht denn quasi das Mikrobiom für uns? Wir wissen diese enorm positiven Einflüsse immunologischer Natur, einfach diese hohe Protektionskraft. Wir sind 56% Mikroben. Das heißt, wir sind das. Das ist nicht irgendwie so marginal ein kleiner Teil, sondern das ist mehr als die Hälfte von unserer quasi zellulären Struktur, wenn wir über Zahlen sprechen, sind quasi Mikroben. Und die müssen wir bedenken und schützen. Und das wird natürlich in Zukunft ganz, ganz wesentlich ein Paradigmenwechsel, dass man darüber nachdenkt, was das auch für einen Einfluss hat, wenn wir sie permanent reduzieren, opfern über Ernährung, über Stress oder eben über die Einnahme von Medikamenten.
Wow. Also ich habe da auch in der Pressemitteilung da aus Tübingen gelesen von der Uni, Krankheitserreger bleiben, schützende Bakterien verschwinden, war eine der Erkenntnisse. Also das allein gibt da ja schon zu denken. Einen guten Vorschlag hätte ich. Ich habe kennengelernt, du wirst das wahrscheinlich noch besser kennen, zu unserer Zeit hat es noch nicht gegeben. Bei meiner Tochter, wie sie Sport gemacht hat, hat sie eine NADA-App gegeben. Und da habe ich einfach das Medikament reingegeben und dann war grün oder rot. Theoretisch müsste ich ja sowas machen, dass ich da
das Mikrobiom
oder die Nebenwirkungen sehe, weil das sind 1000 Inhaltsstoffe, Wirkstoffe.
Voll, das ist eine gute Idee. Alex, wir reden nicht weiter drüber, das ist eine gute Geschäftsidee. Na, Spaß. Ja. Aber natürlich, so eine App zu machen, wäre natürlich, ja, super.
Ja, weil dass ich jetzt sage, ich nehme mich her und du hast gesagt, ja, die Studie ist öffentlich, die kann sich jeder anschauen. Ja, eh. Ja, genau. Also ich tue mir schon beim Beipacktext schwer, dass ich den da durchlese. Aber in Zeiten der künstlichen Intelligenz und mit einer App-Lösung, dass ich reingebe und sage, ja, ist gut, ist weniger gut. Deswegen muss ich es ja, du sagst ja immer, trotzdem nehmen, wann ich es brauche. Aber ich muss danach was tun, weil wir sind ja nicht gegen ein Antibiotikum, weil es hilft ja. Und brauchen auch viele, aber danach muss ich wieder schauen, dass ich was aufbaue. Und wie lange würde das dauern, wenn ich jetzt einmal sage, ich muss jetzt eine Woche was nehmen, jetzt kein Antibiotikum, auch vielleicht nur Schmerzmittel. Wie lange sollte ich das dann nehmen? Weil das ist ja auch ein Thema, dass das nicht in 10 Tagen vorbei ist. Also, dass ich die Zeit, wo ich das genommen habe, auch das Omni 10 nehme, sondern wie lange sollte ich dann ein Probiotikum nehmen, dass das wieder in Ordnung gebracht wird, in dem Zustand, den mein Mikrobiom davor gehabt hat. Weil das ist eine Frage, die mich immer wieder beschäftigt. Bei schlechtem Lebenswandel oder wenn ich Medikamente nehme, wie lange dauert es, dass ich quasi ein Reset mache?
Das ist natürlich eine super schwierige Frage, weil da ganz viele Einflussfaktoren mit hineinspielen. Unser Lebensstil, wie gut ist das Mikrobiom per se aufgestellt? Also wie resilient ist es und wie gesund ist es? Wie ernähre ich mich? Wie hoch ist mein Stresspegel? Habe ich Grunderkrankungen und so weiter? Das wird dann natürlich alles auch hineinspielen. Und dann muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wie lange wird so ein Medikament eingenommen? Ist es wirklich eine Dauermedikation über mehrere Wochen? Ist es eine relativ kurzfristige, einmalige Gabe? Und bei diesen Medikamenten, die eben nicht als Antibiotika gelten, aber dennoch antibiotisch wirksam sind, da müssen wir uns natürlich in Zukunft auch mit Studien heranwagen und schauen, ja, wie lang ist denn hier auch quasi die Halbwertszeit aufs Mikrobiom? Wie stark sind die Effekte auch nach Absetzen der Medikamente noch messbar? Weil natürlich, muss man sagen, umso älter man ist und umso ungünstiger der Lebensstil fürs Mikrobiom per se, umso komplexer wird auch quasi die Wiederherstellung und die Regeneration eines Mikrobioms.
Okay. Eine Frage, wenn wir Schmerzmittel, wir reden jetzt immer, was ich oral einnehme, oder? Oder ja, hat das da, mit Salben oder na, das mit primär, Impfungen? Spritzen,
ist da nein, also quasi die Studie Wirkung? War, nein, diese Studie hat sich mal auf Medikamente konzentriert, die wir oral einnehmen.
Okay, also da weiß man nicht, welche Auswirkungen Cremen oder Spritzen etc. haben.
Naja, bei Cremen müsste man sich das Hautmikrobiom zusätzlich anschauen. Wir wissen, dass sehr viele Bestandteile in Kosmetikprodukten und diese Bestandteile sind auch in topisch zu applizierenden, zum Beispiel in Voltaren oder Schmerz, quasi Cremen, die ich auftrage, haben natürlich auch bestimmte Bestandteile, damit überhaupt eine Cremestruktur vorhanden sein kann und langfristig auch so stabil ist, hat natürlich sehr viele Bestandteile, die wir eigentlich nicht auf die Haut auftragen wollen und die auch systemisch teilweise wirken. Wir kennen das von Parabenen, die dann auch auf den Hormonhaushalt einen Einfluss nehmen und so weiter. Das wäre natürlich auch alles zu messen und zu beobachten oder mal in eine Studie zu verpacken. Da ist mir aber aktuell jetzt keine bekannt, könnte ich jetzt nicht davon berichten. Ich fand eben diese Meyer et alterer Studie schon so interessant, dass ich mich mal mit der intensiv auseinandergesetzt habe.
Und ein Thema, was du mir da noch einmal extra angekreuzt hast oder betont hast, ist die Geschichte mit Darm-Hirn-Achse und Psychopharmaka, weil das auch ein ganz wichtiger Punkt ist, weil wir ja wissen, Darm-Hirn-Achse extrem verbunden und das wirkt sich natürlich auf Stimmung oder die mentale Gesundheit zumindest indirekt aus dann, wenn durch diese Gabe auch mein Mikrobiom beeinflusst wird. Oder ja, sehe ich das falsch?
Absolut. Also ich meine, grundsätzlich muss man immer schon sagen, wenn wir über die Darm-Hirn-Achse sprechen und da uns ein bisschen tiefer hineinwagen, dann sehen wir sehr, sehr viele Einflussfaktoren auf unsere Stimmung, auf unsere Schlafqualität im Darmmikrobiom beheimatet. Das heißt, in vielen Fällen würde die Stabilisierung des Darmmikrobioms, die Modulation über Probiotika schon unfassbar viel Sinn machen, wenn wir an phasenweisen Verstimmungen leiden, wenn wir merken, dass wir nicht so gut schlafen. Das heißt, da macht es oft mehr Sinn, wirklich das Problem gezielt an der Ursache aufzugreifen, also meistens im Darm oder in vielen Fällen im Darm. als dass ich dann gleich wieder über eine klassische Medikation reingehe. Und in vielen Fällen, also viele Ärzte arbeiten da auch schon so, dass der Darm da wirklich auch zentraler Bestandteil im therapeutischen Kontext ist. Aber in zahlreichen Fällen kommt es halt auch dazu, dass man zum Beispiel über ein Psychopharmaka nicht rumkommt und dass das auch sehr, sehr positiv dann für die Lebensqualität der Menschen ist und dass es sich einfach wieder aus einem Negativkreislauf hinaus begeben können. Und das möchte ich da auch wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es soll nicht so klingen, als wären Psychopharmaka immer quasi völlig unnütz. Das ist genauso wie bei den Antibiotika. Wir sind froh in vielen Fällen, dass wir sie haben. Aber auch hier gibt es einfach Hinweise, dass wir sehen, dass Psychopharmaka auch über das Mikrobiom zusätzlich wirken und damit quasi unsere Stimmung oder eben mentale Gesundheit indirekt zusätzlich beeinflussen. Das heißt, dieses Forschungsfeld, das sich vor allem mit der Darm-Hirn-Achse beschäftigt, hat ganz klar erkannt auch, dass zusätzlich einige Antidepressiva, vor allem eben diese SSRIs, also haben wirklich einen ganz, ganz direkten
Frage, was
Wirkungseinfluss,
ist das?
Ja, gleich, einen direkten Wirkungseinfluss auf bestimmte Bakterien. Also wir sehen da, dass das sind selektive Serotonin, also sie heißen, weil es ja quasi ein englisches Wort, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. Das heißt, das sind die selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Und sie gehören eigentlich zu den häufigst verschriebenen Antidepressiva, werden vor allem eben bei Erkrankungen wie Depression, Angststörung, aber auch Panikattacken, Zwangsstörungen und so weiter eingesetzt. Und da ist das Wirkprinzip im Prinzip so, dass sie blockieren im Gehirn die Wiederaufnahme des Botenstoffs Serotonin in die Nervenzellen. Okay. Und dadurch bleibt mehr Serotonin in diesem synaptischen Spalt, quasi, also dort, wo Nervenzellen miteinander kommunizieren. Und das wirkt in weiterer Folge stimmungsaufhellend und angstlösend. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wer jetzt die letzten Folgen schon gehört hat, hat sicher schon mal auch bei uns bemerkt, dass wir darüber gesprochen haben, dass die Serotonin Synthese quasi, also die Ausbildung von Serotonin auch von unserem Darmmikrobiom abhängt. Und das ist natürlich enorm wesentlich, dass man das weiß, weil das ist eine Kaskade im Stoffwechselprozess über Tryptophan, das ist eine essentielle Aminosäure, und dann über Melatonin, also über Serotonin, das ist unser Glücklich-Hormon sozusagen, bis zum Melatonin. Und das Melatonin natürlich dann so einflussreich auf unseren Schlaf ist. Also man sieht schon diesen Zusammenhang, und der ist im Darm beheimatet. Natürlich kann ich jetzt quasi über einen chemischen Wirkstoff gleich direkt ins Gehirn reindocken und diese Wiederaufnahme blockieren, aber langfristig und vor allem auch ursächlich wäre es natürlich schon in vielen Fällen auch hilfreich, auf den Darm zu achten, weil dort quasi where the magic happens.
Das heißt, müsste man bei der Entwicklung von Medikamenten schon darauf achten? Müsste man dann im Begleittext darauf achten? Wie schaut das? Ich meine, allgemein hast du ja, und du erwähnst das ja immer, niemand ist gegen Medikamente, wenn sie jemand wirklich braucht. Aber wir müssen natürlich auch aufpassen, dass einfach zu schnell, zu früh, zu viel Medikamente genommen werden. Aber diese Nebenwirkungen, wo soll ich ansetzen? Bei der Entwicklung von Medikamenten oder einfach gegensteuern? Was wäre deine Maßnahme?
Weil ich kann nur Selbstverantwortung übernehmen für mich und auch in meiner Arbeit natürlich darüber zu sprechen und zu kommunizieren, zu lehren und weiterzubilden. Das ist meine Aufgabe. Ich kann jetzt natürlich sagen, wir müssen, wenn wir Medikamente entwickeln, auch das im Blick haben. Aber das kann ich nicht vorgeben. Also ich kann darauf hinweisen und ich hoffe natürlich, dass meine Arbeit und unsere Arbeit auch quasi in Graz im Institut Allergosan, wo wir uns ja wirklich primär auch mit der Beforschung des Mikrobioms seit über 30 Jahren beschäftigen, da einen Einfluss nimmt, auch auf die Awareness und natürlich dann auch quasi auf Entwicklungsschritte, die jetzt nicht bei uns im Haus zum Beispiel sind oder die nicht bei mir im Labor sind. Aber das ist eine direkte Einflussnahme, die ich machen kann, wenn ich zumindest sage, wir kommunizieren drüber und wir klären auf. Und dann wäre es natürlich schön, wenn auch quasi die Ärzte darauf hinweisen würden und einfach diese diese Verbindungen besser verstehen und dadurch einfach auch achtsamer in der Empfehlung von bestimmten Medikamenten sind oder eben zumindest die Side-Effects, die Kollateralschäden im Blick haben.
Achtsamer oder auch diese Gegenmaßnahmen im Griff haben, weil bis vor einem Jahr, Simone, du weißt es, habe ich Omnibiotik in Verbindung gebracht, wenn es mir mal wirklich dreck gegangen ist und ich ein Antibiotikum habe nehmen müssen, was Gott sei Dank selten der Fall war. Und danach habe ich ja Omnibiotik gekriegt. Ich habe bis dorthin gar nicht gewusst, was mit meinem Mikrobiom ist, was das sonst noch alles beeinflusst etc. Ich habe ein bisschen über die Darm-Hirn-Achse gewusst, wie du weißt, aber nicht wirklich. Ja, und habe dann gemerkt, was tut mir gut, habe das immer auf Unverträglichkeiten oder sonstige Sachen geschoben. Und mittlerweile weiß ich einen klitzekleinen Teil und werde auch von Podcast zu Podcast aufgeklärt. Also so gesehen glaube ich, dass es da einfach auch viel mehr in der breiten Öffentlichkeit diskutiert oder Hilfe geben muss. Das App ist keine schlechte Idee. Würde gern immer schauen, ist das jetzt für mein Mikrobiom gut? Ist es okay oder ist es eigentlich eine Katastrophe? Aber wenn ich sowas hätte, wäre ich der Glücklichste, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich kann dich anrufen, die Möglichkeit haben die wenigsten. Aber da glaube ich, dass da viel Arbeit davor noch für die Wissenschaft oder auch für die Medikamententwicklung. Weil da habe ich noch eine Frage dazu, ob sich das, diese Auswirkungen unterscheiden, männlich oder weibliche Person. Das wäre für mich noch eine Frage, weil wir es ja auch gesagt haben, das Mikrobiom ist unterschiedlich. Ist die Studie wieder mal, du sagst ja, die meisten werden männlich gemacht oder die Medikamente werden männlich gemacht, wahrscheinlich auch die Studien dann, oder ist das zumindest bei beiden gleich diese negativen Auswirkungen jetzt?
Also das sind ja wieder ganz viele Fragen quasi.
Ja,
was wir mittlerweile wissen, ist, dass es einen großen Unterschied zwischen dem männlichen und dem weiblichen Mikrobiom gibt. Und in der Wissenschaft gibt es dafür wirklich auch schon einen Spezialausdruck, die Zusammensetzung aus Gendern und Microbiom. Das ist Microgenderome.
Microgenderome.
Das ist ein wildes Wort. Ja. Ich habe es mir nicht ausgedacht. Aber da sieht man schon, dass der Darm sehr geschlechtsspezifisch ist. Und du hast auch angesprochen, sehr, sehr viele Studien, da haben wir leider einen großen Bias in der Wissenschaft, sind an Männern durchgeführt oder männlichen Zellstrukturen, männlichen Mäusen. Warum? Man versucht natürlich in Studien immer eine hohe Kohärenz, also eine Einheitlichkeit zu schaffen. Und jetzt sind Frauen einfach aufgrund ihrer sehr, sehr komplexen hormonellen Lage über das Leben hinweg, über das Monat hinweg, über den Tag hinweg hochkomplex, sie zu standardisieren. Und natürlich brauchen wir möglichst, oder man hat lange versucht, möglichst Standards herbeizuführen. Und das ist über Männer, männliche Mäuse, männliche Zellstrukturen viel, viel einfacher. Und deswegen wurden leider sehr, sehr viele Studien in den letzten Jahrzehnten rein quasi an männlichen Strukturen, nennen wir es mal so, Das soll jetzt nicht abwertend sein, durchgeführt. Und daraus ergibt sich aber immer eine größere Frage, weil man erkannt hat, Frauen nehmen Schmerzen anders wahr, Frauen reagieren anders auf Medikamente, Frauen haben andere Krankheitsbilder bei quasi den vermeintlich gleichen Krankheiten. Ich sage nur zum Beispiel Herzinfarkt. Die Symptome bei einer Frau bei Herzinfarkt sind nicht den Symptomen bei Männern gleichzusetzen. Das ist absolut angekommen in der Wissenschaft und auch in der Ausbildung. Das heißt, da sind die Fachleute, die Ärzte, Kardiologen und so weiter, Notfallmediziner schon drauf geschult. Aber daraus ergeben sich natürlich in allen anderen Bereichen auch so viele offene Fragen. Mhm. Wie sind die Dosierungen? Die Dosierungen sind meistens an männlichen Normen gemessen. Okay. Das Mikrobiom ist so divers, was männlich und weiblich betrifft. Und da muss man noch dazu sagen, jetzt wird es noch komplexer, es gibt kein homogenes weibliches, weil du müsst eigentlich sagen, vor der Pubertät einer Frau, in ihrer reproduktiven Phase, in Prä- oder Perimenopause, Menopause, Postmenopause, da ist auch, also alles unterschiedlich zu beurteilen.
Wow.
Und das, glaube ich, ist ja für unsere nächste Podcast-Folge das zentrale Thema, dass wir uns damit ein bisschen auseinandersetzen. Aber ja, auch hier sehen wir natürlich, dass das weibliche Mikrobiom auch auf Medikamenteneinflüsse anders reagiert und dass wir das auch einfach bedenken müssen, wenn wir auch hier über weiterführende Entwicklungen oder Empfehlungen nachdenken, ist das ein ganz zentraler Punkt, auf den wir, glaube ich, ganz gezielt in einer eigenen Folge eingehen.
Ich glaube, da bräuchten wir wahrscheinlich noch einen weiblichen Gast dazu. Ich bin, einfach gesagt, die Männer sind einfacher gestrickt gewesen, deswegen hat man mit ihnen diese ganzen Studien gemacht. Ja. Im Sport habe ich es erst sehr, sehr spät mitbekommen, was das Training betrifft, dann über meine Tochter, dass ja eigentlich ganz anders trainiert gehört und dass das vor Jahren noch niemand gewusst hat oder vielleicht nicht die Leute, die wir gekannt haben oder in unserer Sportart. Mhm. Also auch da habe ich dann schon gemerkt, dass es da andere Trainingsmethoden geben sollte oder dass die Trainer speziell geschult gehören, was mittlerweile, glaube ich, schon der Fall ist. Also außer ich mir, aber ich bin immer so im Trainer-Business unterwegs. Aber mega spannend, mega interessant. Das heißt, da muss ich auch die Pharma oder auch die ganzen Medikamente daran einmal orientieren, dass man das anders macht. Und von Kindern braucht man gar nicht reden, weil da gibt es die wenigsten Studien, nehme ich an, zu verschiedenen.
Ja, ist natürlich noch komplexer. Ja. Also jetzt auch was die ethischen Voraussetzungen betrifft, ja. Mündigkeit und so weiter, Kinder in Studien zu bringen oder Studien an Kindern durchzuführen. Hochkomplex. Aber ja, da sind wir alle.
Was hättest du noch für einen Tipp zu dem Thema, wenn du jetzt zu einem Medikament greifst, wenn es noch nicht unbedingt notwendig ist, sondern einfach, um es vielleicht ein bisschen zu erleichtern oder einen schlechten Lebenswandel einmal auszugleichen. Was wäre dein Tipp?
Also mein Tipp
oder
ist
wenn du es brauchst, wenn du es wirklich brauchst. Ja.
Nein, also mein Tipp ist ganz klar, auf Eigenverantwortung ganz stark auch zu hinterfragen und sich selbst auch quasi ein bisschen zu beobachten, wann brauche ich ein Medikament wirklich, weil viele haben ja Schmerzmittel zu Hause. Da gehe ich ja nicht zum Arzt und lasse es mir verschreiben. Also ein Pakimet und wie sie alle heißen, die Schmerzmittel liegen zu Hause in der Schublade. Und natürlich ist oft auch so die eigene Verantwortung, wann brauche ich jetzt wirklich ein Schmerzmittel, wenn ich auch weiß, was für negative Einflüsse das hat. Wenn ich zum Beispiel wirklich immer darmspezifische Themen habe, starke Unverträglichkeiten, dann sollte man da noch stärker hinterfragen, was nehme ich denn sonst noch zu mir? Also ich spreche da auch ganz dezidiert zum Beispiel junge Frauen an, wenn es um die Verhütung geht, also auch hormonelle Gabe. Wir wissen, die Antibabypille hat einen enormen Einfluss auf unser Mikrobiom. Sehr viele junge Frauen leiden ganz stark an sehr vielen Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Das vielleicht auch alles mal in einem Kontext ein bisschen zu denken. Und dann wäre es natürlich wunderbar, wenn wir so Mikrobiom-sensible Beipackzetteln hätten. Oder wie heute im Podcast aufgekommen, wir machen einfach eine App. Wenn sie noch nicht gibt, also ich denke, es gibt sie noch nicht, ich weiß noch nichts davon, aber dann wäre das natürlich was super spannend ist, weil du hast die NADA-App angesprochen.
Ja.
Und da ist natürlich ganz ein größerer Markt, nicht nur die Leistungssportler, die dem Anti-Doping-Gesetz der WADA unterliegen, sondern eigentlich jedermann. Und mir ist derzeit keine allgemein verfügbare App bekannt, die sich quasi wirklich nur auf die Auswirkung von allen möglichen Giftstoffen, sagen wir mal so, oder Arzneistoffen auf unser Mikrobiom konzentriert. Aber das wäre natürlich, wenn wir über so Pharmakomicrobiomics nachdenken, doch durchaus spannend und vielleicht haben wir dazu noch eine Idee.
Definitiv. Also ich halte es für mich so, dass ich Medikamente nur nehme, wenn es irgendwie nicht mehr geht. Meistens lese ich schon den Beipacktext und dann denke ich mir, nein, es geht noch ohne, wenn ich den einmal durchgelesen habe. So arg ist doch nicht. Und wenn ich es dann vom Arzt verschrieben kriege oder es wirklich brauche nach einer OP oder auch Zahn-OP, dann nehme ich es natürlich und dann schaue ich, dass ich mich anderwertig schütze.
Ja, also das ist sicher das ist sicher eine kluge Herangehensweise. Und sonst, wie gesagt, das ist einfach auch aus einer eigenen Erfahrung, die Gabe von Probiotika, vor allem medizinisch relevant oder indikationsspezifische Multispezies-Probiotika, machen sehr, sehr viel Sinn, wenn wir hier versuchen, das Mikrobiom auch positiv zu modulieren. Und bei Medikamentengabe denke ich, auch wenn es nicht ein reines Antibiotikum ist, wäre ein Omnibiotic 10 durchaus sinnvoll, darüber nachzudenken.
Okay. Ich sage danke vielmals, wieder viel gelernt und so soll es ja sein. Man lernt ja nie aus.
Danke dir für deine Zeit, für deine Fragen. Und ja, wir werden versuchen, in die Shownotes alle möglichen Infos reinzupacken. Mhm. Wir freuen uns natürlich über jedes Abo, jedes Like, jedes Kommentar und versuchen dann natürlich auch immer stärker die Community zu integrieren und ab diesem Podcast auch wirklich für alle, die brav bis zum Ende zugehört haben, in den Shownotes findet ihr auch einen Gutscheincode für den Omnibiotic Shop und den Omnipower Shop und insofern habt ihr dann auch ein paar wirkliche direkte Vorteile, die ihr nicht nur über Inhalte generieren könnt, sondern auch monetär. In dem
Na,
Sinn.
Bitte.
Bis zum nächsten Na, bitte. Mal.
Ja.
Pfiati. Tschüss,
ciao,
Alex.
Ciao. Baba.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.